lasst dem Vorarbeiter, dem Kolonnenführer und auch letztendlich dem Bauleiter mehr Freiheit in der Entscheidung, was wann ich wie und wo mache. Weil ich kontrolliere nur vielleicht einmal im Monat stichprobenartig gewisse Stellen und gucke, ist die Qualität dort so, wie ich es mir vorstelle. Und den Rest machen die. Die haben mehr Verantwortung auch. Vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, aber das wird in Holland dadurch wieder wettgemacht, zum Beispiel, dass man längere Vergabe hat. Das ist ja auch eigentlich ein Vorteil. Warum soll ich hier jedes Jahr was neu ausschreiben? Das kostet unendlich viel Geld. Und dann kann ich es natürlich auch verlängern, aber warum nicht gleich 3 Jahre verlängern? Es gibt in Holland sogar Verträge, die laufen so lange, bis der Kunde oder bis dann der Endkunde, der Nutzer, dem Ausführenden bescheinigt, dass er seinen Job nicht gut gemacht hat. Dort wird zum Beispiel jetzt daran gearbeitet, dass die größeren Kommunen, also die großen 4 Gemeinden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnheim auch noch zu nennen, die vergleichen sich untereinander. Das heißt, die gucken, was für Pflegekosten haben wir in welchem Niveau. Und das kann manchmal ziemlich auseinanderlaufen. Und dann ist die Frage, liegt das jetzt nur an der Bodenart, weil wir jetzt hier Feenboden oder Lehmboden haben, oder sind es andere Aspekte? Und das ist auch etwas, was ich mir wünsche, dass man die Pflegekosten etwas besser miteinander vergleichen kann. Ja, und wenn wir hier dann mal so weit sind, dass wirklich auch die Kosten und die Budgets an diesen Qualitätssachen dranhängen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
So, wir haben heute eine neue Folge mit dem lieben Hans Gagler aufgenommen. Noch eine Folge mit Hans, denken jetzt vielleicht einige, aber ein komplett anderes Thema. Kommen wir vielleicht später zu. Ich will vielleicht vorher noch mal einen kurzen Rückblick auf die Galabemesse mit dir machen, Thomas, weil das war ja schon, wie ich fand, mein bis jetzt Jahreshighlight, die Messe.
Ja, auf jeden Fall.
Weil so ein großes Klassentreffen. Was hat dir am besten gefallen, Thomas?
Ja, du sagst Klassentreffen, das trifft es echt gut. Ne? Also es war teilweise auch sehr familiär, was man hatte. Was mir am besten gefallen hat, tatsächlich so Leute zu treffen, die man sonst nur auf Instagram oder Facebook oder so kennengelernt hat. Das war für mich das Highlight. Wir hatten ja, weil wir natürlich Aussteller sind, nicht so viele Möglichkeiten, über die Messe zu schlendern und Sachen zu sehen. Aber trotzdem hat man ja die ein bisschen versucht zu nutzen. Aber ganz klar das Highlight, die Leute zu treffen, die man so in den 4 Jahren Social Media kennengelernt hat. Ja. Und für dich?
Für mich war, also zum einen klar, die ganzen Leute einfach mal wieder zu treffen, persönlich Gespräche zu haben, fand ich sehr, sehr gut. Für mich persönlich fand ich den Donnerstagabend sehr gut mit Knumox, also da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Benedikt Schradi für diese sensationell gute Veranstaltung mit Stuntman David, der sich unter die Enduro gelegt hat. Also das war schon, fand ich schon ein Highlight, hat echt Spaß gemacht.
Und, ich habe auch ein bisschen neidisch.
Auch nochmal kurz. Ja. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz persönlich an Dominik Lindenberg. Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast vom Gartentyp. Genau, das wollte ich auf jeden Fall mal hier loswerden. Und ein weiteres Highlight war natürlich, wir haben es endlich mal geschafft, in dem Podcast Humulus Lupulus zu
kommen. Ja.
Und das war mega, die Folge, wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt hören, Pflichtfolge Humulus Lupulus, die letzte Folge, also nicht die Freitagsfolge, sondern die davor von der Galabaumesse. Und ja, coole Aktion, Forni und Quatti.
Ich fand's lustig. Die Situation war so, wir hatten ja das Vergnügen, beim Galabau-Camp vom Verband mitmachen zu dürfen. Und die Situation war folgende. Ich war im Galabau-Camp in Halle 3a und Tobias war bei uns am Stand in Halle 3c. So, Tobias ruft mich an. Thomas, wo bist du? Warum? Ich bin hier beim Galabau-Camp. Du musst jetzt kommen. Christoph und Markus sind da. Die wollen den Podcast mit uns aufnehmen. Ja, das war lustig. Aber ich hatte passenderweise auch schon Schichtwechsel. Deswegen hat es sehr gut gepasst. Aber lustig.
Sehr gut. Okay, so, also ich freue mich schon auf jeden Fall auf die Messe in 2 Jahren. Ich denke, gehen wir jetzt in die Folge rein, Thomas, oder?
Genau, wir haben ja noch eine Folge. die Folge mit Hans, genau, du sagtest ja schon, man kennt ihn eigentlich vielleicht sogar aus der Folge hier oder aus seiner Rolle hier bei Dataflow, aber hier geht es jetzt nicht um Dataflow, sondern um seine Firma, die er selber da so aufgebaut hat, mit Bildqualitätskatalog. Und was ich sehr lustig fand, wie sich das so zusammengebaut hat, wo er sagte, er hat das Studium seiner Kinder mit seinem GAföG, also nicht BAföG, sondern ein Gageler, dem GAföG finanziert, indem er die ganzen über 15.000 Bilder von Bäumen, Stauden, Sträuchern, Pflasterflächen und so weiter gesammelt hat, wo die Kinder sich aufgeregt haben, aber so im Nachhinein haben sie sich, glaube ich, jetzt dann gefreut, sagte er. Das fand ich sehr lustig. Die Stelle kommt auch im Podcast, ja.
Ja, war auch wieder eine Folge, bei der wir im Garten aufgezeichnet haben, deswegen hört man das wahrscheinlich auch im Hintergrund. Ein sehr schönes Interview fand ich. Und das Thema finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht so weit verbreitet. Deswegen guckt euch es an, geht auf seine Website dann auch. Die werden wir auch noch nennen oder steht auch dann wahrscheinlich in den Shownotes. Mhm. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Hans, hier bei uns im Podcast. Heute mal nicht als Dataflow-Mitarbeiter und nicht als Produktmanagement Visualisierung Preisleiter, sondern in deiner Funktion mit gagla.de mit der Bildqualität.
Ja, schönen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute hier was erzählen darf über die Bildqualität und wie es alles so zustande gekommen ist.
Genau. Was oder wie oder wer oder was ist denn die Bildqualität?
Ja, was ist Bildqualität? Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wie man ja in dem Podcast früher schon mal gehört hat, habe ich eine lange Zeit in den Niederlanden verbracht. Als ich berufsbedingt, also von Dataflow sozusagen, nach Holland geschickt wurde um 96 rum, habe ich mich da erstmal etabliert natürlich, Software übersetzt und so weiter. Und irgendwann guckt man natürlich in der Branche, was läuft da, was geht da ab. Man geht zu Tagungen, Kongressen. Und im Jahr 2000 war ich in Apeldoorn und da wurde die Bildqualität propagiert. Damals auch ganz rudimentär und es wurde einfach gesagt, wir müssen die Leute ranholen, die mit Pflege sich nicht auskennen und sagen, wir haben hier A, B und C. Und es gibt eine A-Qualität, eine B- und eine C-Qualität. Also ich sag mal, gut, mittel, schlecht.
Das von, was jetzt genau? Das
von zum Beispiel Pflasterflächen. Und da gibt es immer ein Thema und ein Objekt. Also Pflasterfläche, Thema Sauberkeit. Pflasterfläche, Thema Verunkrautung. Oder wie es so schön heißt, unerwünschter Aufwuchs. Oder Pflasterfläche oder Rasenfläche und Verunkrautung. Oder Rasenfläche und Müll. Ja, grober Unrat, wie das so schön heißt. Also es wird einfach über die Funktion und über Sauberkeit gesprochen von allen möglichen Objekten, die auch im OK frei untergebracht sind, den vielleicht einige kennen, den die FLL ja auch schon vor langer Zeit rausgebracht hat.
Was ist das?
Also OK frei steht für Objektkatalog.
Achso.
Ja, das Ganze ist ja heutzutage auch in einem Art Dreiklang. Es gibt den OK frei als Objektkatalog, also über was für ein Objekt reden wir. Dann gibt es den BK frei, die Bildqualität, also über welche Qualitäten und welche Themen reden wir über bei dem Objekt. Und es gibt den SK-frei, den Signaturenkatalog, der das Ganze in Pflegeplänen auch standardisiert mit einem Layout, ähnlich wie es damals bei der Planzeichenverordnung angestrebt wurde oder auch jetzt gemacht wird. Gibt es also ein Layout, was man in GIS-Karten oder Pflegeplänen dann anwenden kann. Diese drei sind sozusagen ein Dreiklang, der zusammenarbeitet. Man kann aber jedes Teil unabhängig voneinander natürlich nutzen. Ja? Aber jetzt greife ich schon sehr vor, also ich wollte ja nochmal zurückkommen auf die Geschichte, die Entstehung. Also ganz kurz in Zahlen, 2000 erster Kontakt, 2010 war das System dann endlich etwas erwachsener geworden und im Jahr 2014 habe ich mich dann dran gesetzt und das Ganze mal so ein bisschen aufbereitet und habe das dann dem Professor Thiem Hack gezeigt, weil ich halt auch immer noch gute Connections habe zur Hochschule Osnabrück.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Die grüßen wir, genau.
Grüße gehen raus.
Ich habe ihm das gezeigt und dann sagte er, Mensch, das ist ja toll, das ist dann endlich mal was mit Bildern, was man versteht, was einfach ist, das brauchen wir auch in Deutschland. So, da habe ich mich ein, zwei Winter hingesetzt und habe das Ganze eingedeutscht, sprich übersetzt. Von den über 1000 Bildern habe ich dann aus meinem eigenen Fotopool von ca. 15.000 Bildern, den ich die letzte Zeit davor in Jahren schon aufgenommen hatte.
Moment, also, stopp. 15.000 Bilder von was hast du gemacht?
Von Bäumen, Büschen, Abfalleimern. Frag mal meine Kinder, wie schwer das ist, mit mir spazieren zu gehen. Ja, Papa fotografiert schon wieder Büsche. Ich war immer 100 Meter hinten dran und das haben die mir heute noch nicht verziehen. Andererseits finanziert das Buch vielleicht heute deren Studium und sind sie wieder ein bisschen, verstehen mittlerweile, dass das eine gute Sache war. Ne? Aber natürlich als Kind gehen die auf den Spielplatz und ich habe die Geräte fotografiert und nicht die Kinder.
Und dann geguckt, was ist das für ein Zustand, ob das jetzt A, B oder C genau. ist und dann hast du Fotos gemacht und die hast du dann irgendwie Also von allem, was ich draußen sehe, hast du von Sachen allem, in verschiedenen Qualitäten.
Genau, wir haben 204 Bildqualitätsmaßstäbe gemacht, wie gesagt, von Mülleimern, von Spielgeräten, von Zaunanlagen, von Lichtmasten, von Bäumen, von Pflanzen allgemein, Stauden, zum Beispiel Dichtigkeit von Stauden und so weiter. Und das ist dann in einem Katalog gelandet, den ich, wie gesagt, dann eingedeutscht habe. Und dann dachte ich, jetzt ist er fertig und dann brauche ich einen Partner. Und dann hat sich natürlich die FLL angeboten als ein Publikator von Know-how. Und so ein Buch, was gelb ist, wird gleich erkannt und dann hat man einen gewissen Standard auch. Also bin ich dann in den Regelwerksausschuss für Freiflächenmanagement gekommen und bin da als Experte für Bildqualität sozusagen in den Ausschuss mit reingekommen. Hab das vorgestellt, wir haben ein paar Tests gemacht, auch mit Studenten, wie das so ist. Und dann dachten wir, okay, jetzt ist das fertig, aber dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, weil halt so eine Regelwerksausschüsse sich nicht ständig treffen und es gab ein paar Redaktionssitzungen und heute vielleicht wäre es einfacher gewesen, weil wir viel mehr Teams genutzt hätten. Damals hat man sich noch live getroffen vor Corona und dementsprechend hat es länger gedauert, weil man sich auch zum Teil über Fachbegriffe gestritten hat, gut diskutiert hat. Wie gesagt, gerade Unkraut ist nicht richtig, es ist unerwünschter Aufwuchs. Mhm. Ja? Also wirklich, auch eine Birkenschüsseling kann ja erwünscht sein. Dann ist es kein Unkraut, das ist, wenn er unerwünscht ist, weil er in der Fuge steht vom Pflaster, dann sollte man ihn entfernen, sonst nicht. Und da haben halt Stakeholder mitgemacht aus Architekturbereich, aus der Kommunenbereich, Facility Manager, vom BGL war jemand dabei. Und also auch die Unternehmerseite wurde da vertreten, weil das dann auch die Buch ganz gut getan hat. Also im Nachhinein bin ich froh, dass wir die 2 Jahre hatten. Und das war eine sehr interessante, lehrreiche Arbeit auch für mich. Naja, und dann sind wir dann damit auf die vorletzte Galabau-Messe gegangen. Und da haben wir einen Innovationspreis bekommen. Und das war auch interessant, weil es gibt noch wieder redaktionell ein bisschen Andacht in der Presse. Und seitdem bin ich sozusagen damals noch in Holland tätig, nebenberuflich dann mit der Firma gestartet, weil ich sage immer, das ist ein bisschen wie so das 5. Evangelium, was man schreibt. Dann brauchst du auch immer einen Pastor, der es einem auslegt. Also es liest sich nicht von selber. Man kann zwar eine Menge rauslesen, aber vor allem für Fachleute, aber es ist immer gut, wenn man das noch ein bisschen versteht. Und ich habe halt auch in Holland bei der CROW, das ist so das Pendant zum FLL, habe ich auch in einem, das heißt Advisro Bildqualität, also das ist quasi die beratende Gruppe zur Bildqualität, da bin ich auch nach wie vor noch drin und berichte immer, was in Deutschland passiert, was wir hier lernen und die berichten mir, was in Holland für Einsichten da sind, was man für Veränderungen hat, gerade zum Thema Klimawandel, ja, wenn man dann sagt, ich möchte immer eine A-Qualität Unkrautfläche oder eine nicht verunkrautete Fläche oder eine Fläche ohne erwünschten Aufwuchs. Und man sieht jetzt zum Beispiel, dass das Klima sich ändert, dann sind vielleicht auch die Wachstumsmodalitäten anders und muss man anders kalkulieren, muss man vielleicht anders ausschreiben. Das sind alles so Sachen, die dann da besprochen werden in der Gruppe.
Genau. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis mit der Bildqualität, um da so ein bisschen mehr Licht reinzubringen? Das heißt, ich habe jetzt definiert als Kommune zum Beispiel, das Beet XY in meinem Park soll immer in Qualität A vorgehalten werden? Mhm. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Das ist letztendlich so, dass man, das machen in der Tat viele Kommunen, aber auch Wohnungsbaugesellschaften, die dann mit ihren Mietern, mit ihren Bürgern kommunizieren wollen. Und es sind eigentlich 4 Säulen. Das ist natürlich immer schwer, das am Radio so zu, oder nur mit Ton zu verbildlichen. Aber wir reden eigentlich über 4 Schritte. Und zwar werden im ersten Schritt werden die sogenannten Instandhaltungsziele oder Pflegeziele festgelegt. Das heißt, im Bereich Eingang möchte ich A, hinterm Haus meinetwegen B oder für eine Kommune, die haben touristische Highlights, Einkaufszonen, Altstadt. Ja, da wird immer A gemacht, wenn man es sich leisten kann. Dann sind Wohngebiete B und Industriegebiete sind vielleicht C. Ja, so Richtung Bahnschienen und so weiter. Da brauche ich jetzt nicht die Qualität wie vorne. Beim Warenhaus. Das ist doch gar nicht bezahlbar natürlich. Ne? Das hat natürlich immer auch mit Pflegeintensität zu tun. Und man kann dann sowas sozusagen in Zonen einteilen oder auch nach Themen einteilen. Das Ganze ist also räumlich Zonierung oder auch thematische Zonierung. Ich kann natürlich sagen, ich möchte überall keinen Müll liegen haben. Da bin ich überall für A. Aber Unkraut in Pflanzflächen finde ich jetzt gar nicht so ein Problem, weil die Leute akzeptieren das immer mehr, dass es ein bisschen wild aussieht. Also lass uns da mal ruhig ein Niveau runtergehen. Der Punkt ist, dass halt für jeden Maßstab werden Messkriterien und Bilder vorgehalten, die einem auch in der Politik tätigen, meist nicht fachkundigen Entscheider Bilder geben, wo er sagen kann, damit kann ich was anfangen. Ja? Wie viel Unkraut ist denn noch hübsch oder ist dann noch akzeptabel? Und das versuchen wir mit dem Bildqualitätskatalog dann sozusagen in einen Rahmen zu gießen.
Aber für A, B, C sind jetzt sozusagen 3 Kategorien, die ich dann als Qualitätsstufen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Qualitätsniveaus, ja.
Qualitätsniveaus,
ja. Bildqualitätsniveaus,
genau. Definiere.
Ja.
Dazwischen gibt es aber wahrscheinlich auch nochmal eine Nuance, oder? Weil ich könnte ja sagen, eine Speed ist vielleicht jetzt nicht gerade A, aber B ist es auch nicht, oder?
Naja, da sind ja natürlich von bis, wenn es zum Beispiel um Bedeckungsgrad von Unkraut geht, ich sage jetzt einfach mal Unkraut, weil es sich leichter spricht, aber da reden wir halt über so und so viel Prozent Bedeckung. Ja, und das ist von bis, aber natürlich ist irgendwo mal eine Grenze und die Werte werden ja in der Praxis auch nur geschätzt. Also keiner läuft da jetzt und zählt jedes einzelne Unkraut, wäre nicht praktikabel. Es wird A, stichprobenartig gemessen und B, werden die Werte geschätzt. Nur wenn es Zweifel gibt, gibt es sogenannte Messanweisungen, wo genau drin steht, was ist denn noch Unkrautlänge und wie wird das definiert. Okay. Und dazwischen gibt es also nichts. Es ist A, B oder C. Aber was wichtig ist, es gibt mittlerweile, und das hat sich entwickelt, ein D hinten dran. Und das braucht man nur, um das C irgendwie abzugrenzen, weil sonst wäre ja C unendlich. Hm. Ja, aber irgendwann habe ich ein C, was nicht mehr C ist, sondern D. Und dann wird es schwierig, weil dann komme ich in die Verkehrssicherungspflicht, da habe ich Probleme und Kapitalvernichtung, weil ich dann eine Hecke so schlecht pflege, dass es irgendwann keine Hecke mehr ist. Dann ist es nur noch eine Reihe mit Stammbüschen oder so, aber keine wirklich Formhecke mehr. Oder der Rasen ist wirklich dann kein Rasen mehr, sondern ist dann, oder sagen wir mal Thema Zierrasen, dann ist der Zierrasen irgendwann mal ein Gebrauchsrasen oder der Gebrauchsrasen irgendwann mal eine Blumenwiese, weil es einfach nicht so gepflegt ist, wie es denn der Architekt irgendwann mal vorgesehen hat.
Was kriegen die Pflegekolonnen dann mit? Die ist das kriegen, digitalisiert oder wie läuft das ab?
Ja, da gibt es mittlerweile schon eine App, die das administrieren kann, beziehungsweise mit der wir auch messen. Ja, also ich hatte ja gerade gesagt, die erste Säule ist ja Pflegeziel festlegen. So, wenn wir das gemacht haben, dann wird das Ganze in ein Pflegehandbuch oder LV gegossen, ein Bildqualitäts-LV, wo pro Position dann ein Bild auch hinterlegt ist und die Menge natürlich, damit auch der es macht, kalkulieren kann oder der Eigenbetrieb sich eine Planung machen kann. Und dann kriegen die das mit raus. Die können das Buch nehmen, die können aber auch eine App nehmen, wo dann die Qualitätssachen festgelegt sind und die kriegen einfach eine PDF mit den Angaben und pflegen das dementsprechend. Das muss man denen auch beibringen, ein bisschen wie das funktioniert. Aber letztendlich kalkulieren die auch mit einer X-Anzahl Arbeitsgängen, die dann intensiver wird, wenn ich halt mehr oder ein höheres Niveau haben möchte.
Und das heißt, ich sehe, jetzt gehen wir mal auf die App zum Beispiel ein, ich komme jetzt raus, sehe das Beet und sehe daneben meine drei Niveaus quasi, die ich habe und kann dann sagen, okay, das ist jetzt C und ich muss es jetzt auf A pflegen.
So könnte man es zum Beispiel tun, ja. Meistens sind ja die Leute, die das machen, schon geschult vorher. Ich brauche denen also jetzt unbedingt erklären, was ein A, B oder C ist. Sondern die gehen raus und sagen, mein Vorarbeiter hat jetzt, weil wir da A machen, gehen wir da öfter hin und heute mache ich halt da mal das Beet sauber. Ja? Das heißt, die werden das dann auch wahrscheinlich ganz sauber machen. Ja? Die Intervalle, die sich da ergeben, sind meistens kürzer als bei einer normalen Sache. Da gehe ich ja immer hin und warte wirklich, bis es komplett verunkrautet ist und dann gehe ich da wieder hin und mache da tagelang irgendwelche Sachen. Und hier ist es so, man geht öfter hin, hat dann weniger zu tun. Ich nehme immer so das Beispiel, wenn ich meinen Vorgarten jeden Samstag kurz durchjäte, dann ist das relativ schnell gemacht bei einer Tasse Kaffee. Wenn ich dann 3 Wochen aus dem Urlaub wiederkomme, dann hat man nicht mehr kleine Unkräuter, sondern Grassoden. Oder das Franzosenkraut ist so stark verwurzelt, dass ich es nur noch rausziehen kann und die Wurzel bleibt stecken. Diese typischen Sachen, die ich da, ich brauche länger. Mhm. Und das ist ein Faktor, den man dann dementsprechend sich selber einteilen kann. Und das große Know-how, was man sich aufbaut, gerade im Thema thermische Behandlung von Unkrautflächen. Die Unternehmer, die diese Maschinen bedienen, wissen viel besser, wann sie rausfahren müssen, weil das ist Wetter von heute, die Wüchsigkeit, der allgemeine Zustand der Fläche, wann ist es sehr frequentiert. Das wissen die Leute vor Ort viel besser als jemand am blauen Tisch, der eine Planung macht. Und das ist ja der Clou an der Sache. Man überlässt dem Unternehmer mehr die Freiheiten, es zu erledigen. Ich will ja nur das Niveau haben. Wie du es erreichst, ist deine Sache. Und da gibt es natürlich gewisse Vorgaben oder Vertragsbedingungen, so nach dem Motto, jetzt wird hier aber kein Roundup mehr gespritzt, ist ja sowieso hinfällig, aber klar, wenn ich jetzt dann sage, es wird eine thermische Behandlung erwartet, dann kann er selber überlegen, ob ich jetzt was mit heißem Dampf, heißer Luft oder wie auch immer mache. Das Qualitätsbild muss dann halt durchgängig stimmen. Es wird auch nach Wochen ausgeschrieben, das ist auch eine Besonderheit. Ich schreibe einen Faktor, also eine Qualität aus über x Anzahl Wochen, also 52 für jährlich oder 104 oder bei Sommerflor mache ich zum Beispiel 37 Wochen, weil ich das in einer gewissen Vegetationsperiode nur haben will. Und im Winter macht es ja keinen Sinn, eine Qualität von Sommerblumen auszuschreiben. Also mache ich es von der bis der Kalenderwoche. Möchte ich die Qualität haben. Das heißt, immer eine bedeckte Pflanzung, wenig Unkraut. Und die soll halt immer hübsch aussehen.
Ist genau. Die Effizienz gestiegen bei den ganzen Pflegedurchgängen? Also ich sag mal so, Thema Pflasterfläche. Hat sich das irgendwie verändert, wie die Sachen gepflegt werden?
Naja, aufgrund des Verbotes von Glyphosat ist es ja so, dass sich da sowieso viel geändert hat.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht so nah an dem täglichen Geschehen dran bei den Leuten vor Ort, ob das jetzt effizienter geworden ist. Was aber durch Studien bewiesen ist, dass die Motivation der Mitarbeiter gestiegen ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich lasse dem Vorarbeiter, dem Kolonnenführer und auch letztendlich dem Bauleiter mehr Freiheit in der Entscheidung, was wann ich wie und wo mache. Weil ich kontrolliere nur vielleicht einmal im Monat stichprobenartig gewisse Stellen und gucke, ist die Qualität dort so, wie ich es mir vorstelle. Und den Rest machen die. Die haben mehr Verantwortung auch. Vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, aber das wird in Holland dadurch wieder wettgemacht, zum Beispiel, dass man längere Vergabe hat. Das ist ja auch eigentlich ein Vorteil. Warum soll ich hier jedes Jahr was neu ausschreiben? Das kostet unendlich viel Geld. Und dann kann ich es natürlich auch verlängern, aber warum nicht gleich 3 Jahre verlängern? Es gibt in Holland sogar Verträge, die laufen so lange, bis der Kunde oder bis dann der Endkunde, der Nutzer, dem Ausführenden bescheinigt, dass er seinen Job nicht gut gemacht hat. Und dann reden wir über die Bewohner. Die werden gefragt. Und wenn die sagen, ich gebe meinem Außenraum eine Note X, Y, Z, und das natürlich nicht nur an einem Tag, wenn gerade Fußball-WM war, sondern, weil dann ist hier natürlich jeder emotionell, sondern mit einem, ich sag mal nicht empirisch, aber mit einem sehr guten Fragebogen, der auch den Leuten dann vorgelegt wird, dann können die einfach bewerten, wie sehen wir unseren Außenraum auf Basis dieser Qualitätssystematik. Und wenn das dann gut läuft, dann wird der Vertrag verlängert. Läuft es nicht gut, dann wird er zum nächsten Jahr gekündigt. Ne? Das ist ein,
du hattest mir ein auch mal,
interessantes Vertragswerk sozusagen.
Du hattest auch. Mir auch, glaube ich, mal erzählt im Gespräch, wo es auch um das Thema ging, dass die Bürger sozusagen auch draußen dann sozusagen Fotos machen können oder das selber in der App werten können, ob das jetzt
genau.
Wie verunreinigt oder ja. welcher Grad das jetzt ist.
In Holland gibt es da erstmal, in Holland sind die alle viel besser vernetzt. Es gibt überall schon bessere Internet als hier in Deutschland und die Leute sind gewöhnt, Apps zu nutzen. Die haben eine Melder-App zum Beispiel, wo die dann sagen, ich melde hier jetzt, die Bank ist kaputt. Das ist ja hier auch schon so, ne? Das gibt es ja schon öfter. Aber die haben auch zum Teil Apps im Einsatz, wo die dann sagen, da und da habe ich das und das gesehen, das entspricht nicht der Qualität. Und dann geht es in einen großen Pool, in eine Plattform und dann wird das dementsprechend von den Leuten, die dann da, entweder Unternehmer selber oder halt dann die Ausschreibungssteller, aber meistens sind die Unternehmer selber, die das gerne monitort haben wollen, weil die wollen ja auch zufriedene Kunden, ne? Weil das ist für die das Wichtigste. Und werten das dann aus, ne? Und dann wird das ausgeführt, verbessert. Und es ist ja auch so bei der Bildqualitätssystematik, wenn ich auch als Kontrolleur irgendwo hinkomme, erstmal gibt es ja, man geht erstmal dahin, wo es am schlimmsten ist, das ist schon so. Also wenn ich eine Pflasterfläche habe, die gut aussieht, aber hinten bei den Radständern, wo der Unkraut hochsteht, dann nehme ich das als Maßstab. Ja? Und das ist auch richtig so, weil andererseits werden auch gewisse Messungen, sozusagen ganz schlechte Bewertungen fallen hinten rüber. Ne? Also es ist wie bei irgendwelchen anderen Sportarten, manchmal wird ja die gute und die schlechte Bewertung, die werden dann rausgenommen, damit man objektiv was hat. Und bei der Bildqualität ist es so, dass die schlechtesten Bewertungen, die 10% schlechtesten auch rausfallen. Aber man hat eine sogenannte 90%-Liste. Das ist ein bisschen wie bei der VOB, die 10%, die hat man sozusagen zu gut. Ja? Und dementsprechend geht man aber schon dahin, wo es weh tut. Ja? Also es ist für beide Seiten dann eine faire Sache. Und der Grundtenor dieser ganzen Systematik, also auch, wie gehe ich miteinander um? Erstmal muss man so kommunizieren miteinander, dass man sagt, wir wollen beide, sowohl Auftraggeber als Auftragnehmer, wollen wir für die unsere Endkunden, die Bewohner, die Nutzer des Parks oder die Bewohner des Hauses, wollen wir eine funktionierende, tolle Gartenanlage oder Freizeitanlage schaffen. Das ist der Grundtenor. Und es geht nicht darum, dass jeder nur auf seine VOB beruht und mit der VOB schwenkt und Bedenken anmeldet. Das ist nicht ein gutes Szenario. Das haben wir hier viel zu viel in Deutschland. In Holland wird weniger mit der VOB geschwenkt, sondern da setzt man sich in den Bauwagen oder dementsprechend irgendwo hin und trinkt erstmal eine Tasse Kaffee und redet über die Problematik und versucht zusammen eine Lösung zu finden. Das haben die Holländer uns schon in gewisser Weise ein bisschen vor. Die reden mehr miteinander. Längst nicht genug, also ich war auch unlängst noch bei einer Sitzung, wo auch das thematisiert wurde, dass es halt dann nicht immer klappt. Aber es liegt halt letztendlich an den Leuten, die es machen. Bei einigen funktioniert es super, bei anderen nicht. Ja, das ist wie bei den meisten Vertragswerken.
Jetzt sprichst du mal viel von den Menschen muss das gefallen. Also die Leute bewerten das und so weiter. Aber jetzt gerade im Hinblick auf Klimakrise, Klimawandel und ich sehe das irgendwie auch, dass Lebensräume dadurch an Qualität zunehmen. Gibt es da auch diesen Anspruch, dass das der Natur auch gut tun soll, dass die dort auch bemessen wird, Biodiversität zum Beispiel?
Ja, ist jetzt gerade bei der letzten Sitzung auch angesprochen worden. Erstmal Klimawandel ist ein wichtiges Thema, weil, wie gesagt, diese feuchten Sommer, die wir haben, da sind einige, die haben langjährige Verträge und sagen, die letzten 3-4 Jahre ist das so exorbitant gestiegen oder auch das Wasser geben. Ja, also das können wir nicht mehr für den Preis machen. Und da hat dann die holländische VRG, also der Verband, hat sie aufgemacht und eine Art Klimadiagramm gebaut oder so eine Art Diskussionsdiagramm, woran die Leute sich halten können zum Thema, wie gehen wir um mit Klimaveränderung. Das andere Thema, was du angesprochen hast, Biodiversität, ist auch ein Thema. Es gibt zum Beispiel einen Maßstab, der die Biodiversität schon einigermaßen misst. Also da gibt es dann sowas wie Blumenweide und dann wird geguckt, wie viel verschiedene Gräser habe ich denn da. Ja, und dann kann man dementsprechend das Bild und die Kriterien, kann man sehen, habe ich jetzt hier ein gutes oder eine schlechte Biodiversität oder eine gute oder schlecht funktionierende Blumenwiese. Aber das wird noch in Zukunft etwas ausgeweitet. Da sind also viel mehr Bestrebungen jetzt, dieses Thema Nachhaltigkeit auch mit in die Bildqualität aufzunehmen oder daneben ein System zu entwickeln, was so ähnlich funktioniert. Da sind wir jetzt gerade dabei zu schauen, was ist dort dann wirklich möglich. Ja, weil ich kann natürlich eine Formhecke sehr gut messen und Müll auf einer Pflasterfläche kann ich auch sehr gut messen, auch als Nichtfachmann. Aber die Biodiversität zu messen, also da will ich ja keinem Ökologen zu nahe treten, das ist schwierige Arbeit. Ja? Also sowas wirklich Monitoring, Insekten fangen, die dann irgendwelche Rückschlüsse auf irgendwelche anderen Sachen geben. Also dieses ganze Vernetzte, das ist natürlich schon eine hochwissenschaftliche Sache. Und ich habe Respekt vor allen Leuten, die jeden Käfer und jeden Schmetterling da kennen und dementsprechend sagen können, das und das funktioniert hier nicht. Aber man kann sicherlich auf einem etwas niedrigem Niveau die breite Masse mehr für das Thema bewegen. Und dann haben wir schon was gewonnen. Ne? Also auch das Thema Bildqualität, wenn sich jetzt die Politik und die Anwohner einer Wohnanlage erstmal drüber unterhalten. Oder in Berlin sagte mir einer, ich gebe das Buch den Lehrlingen, damit die erstmal sehen, wie die man einen Strauch schneidet. Da steht auch was drin, zum Beispiel über Qualität und Habitus von Blütensträuchern. Dass die halt nicht alle diesen Hausmeisterschnitt machen, hier so wie unser Mikro aussieht. Ne? Die Vorsitz hier rundgeschnitten, das kennen wir ja alle aus dem Mietergärten. Ne? Ja. Allein das Thema ist schon wichtig zu kommunizieren. Ne? Also Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte.
Wie ist die, also wir haben jetzt auch viel über Holland natürlich, klar, weil das... Ich hätte fast deine Herkunft, aber deine berufliche Vergangenheit.
Ja, 23 Jahre
hast du da gearbeitet, genau, also das natürlich auch schon einen gewissen Einfluss hat. Mhm. Wie ist so der Vergleich? Ich habe die Frage im letzten Podcast auch gestellt, aber jetzt in Bezug auf die Bildqualität. Deutschland, Holland, ist das da weiter verbreitet als in Deutschland? Oder?
Ja, also die letzten Zahlen, die ich damals gehört habe, waren, dass so ungefähr 70% der Pflegeverträge so geschlossen werden. In so oder leicht abgewandelter Form. Ja. Ja, und das ist eine ganze Menge, weil das andere ist halt Frequenzbesteck. Das heißt, so und so viel Mal geht die hier mähen. Ne? Mhm. Und das ist einfach auch aus der eigenen Erfahrung, kann ich das sagen. Ich habe früher im Galabau gearbeitet und musste auch immer Rasen mähen für meinen Chef. Und er sagt, geh mal heute da mähen, dann kann ich die Rechnung schreiben. Da ist der Arbeitsgang fertig und Rechnung schreiben. So, dann komme ich da, braune Fläche, ich mähe darüber, nichts im Korb, nur 2-3 Liter Diesel verbraucht. Das ist ja alles andere als nachhaltig. Ja, also es geht ja jetzt um bedarfsgerecht pflegen und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, da sind die Holländer in vielen Schritten etwas weiter, weil sie auch ihre Umwelt und auch ihre Natur natürlich ein bisschen mehr verhätscheln müssen, weil es halt sehr viel verstädterter ist als bei uns. Mhm. Ja, das sieht man jetzt auch unlängst bei den ganzen Diskussionen über Stickstoff. Da sind die sehr rigoros im Augenblick. Ne? Da haben wir hier noch andere Vorgaben, als was die jetzt da haben.
Und in Deutschland, also 70% jetzt?
In Deutschland ist es halt jetzt ein paar Jahre im Markt und man weiß ja, sowas braucht Zeit. Wir brauchen Referenzen. Ich kann sagen, dass die es nutzen, sehr zufrieden damit sind. Ja, also ich habe ja auch einige größere Städte, also auch, das darf ich hier, denke ich, wo sagen, die Stadt Düsseldorf ist da sehr gut dabei und ich grüße an dieser Stelle auch den Herrn Quick, wenn er es hört. Die sind da sehr gut aufgestellt schon, auch was GIS angeht, haben die sich sehr gut entwickelt und das sind auch so Initialzündungen. Wenn das eine muss gemacht werden, dann müssen wir aber auch die GIS-Karte noch ein bisschen aufbauen, unser eigenes GIS-System aufbauen. Das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Ne? Und ja, so habe ich ein paar andere große Städte, die das machen, aber auch jetzt Anfragen von Wohnungsbaugesellschaften und ja, da sind wir dann halt ein Stück weit, machen wir meistens erstmal einen Workshop oder stehen dann beratend bei Fragen zur Seite. Und ich habe dann wieder Leute, die dann vor Ort dort Messungen durchführen zum Beispiel. Meistens wird erstmal eine Ist-Bewertung gemacht, eine
Bestandsaufnahme. Die Frage auch gewesen, genau. Wie sieht denn so ein ja, Onboarding sozusagen
Check-in
aus, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt auf Bildqualität in der
Ja, wir hatten Pflege ja dieses Pflegeziele und Verträge machen, diese beiden Punkte hatten wir ja schon besprochen. Und dazwischen macht man eigentlich eine Ist-Bewertung, damit ich erstmal weiß, wo stehe ich denn. Ja? Und dann kann ich dann den Vertrag drauf basieren, ne? Und dieses
Ist-Bewertung jetzt
Ist-Bewertung heißt, wir gehen, ja, wenn ich einen LV kontrolliere, also die Ausführung kontrolliere eines bestehenden LVs, dann habe ich natürlich die Vorgaben im LV und ich weiß, ich möchte jetzt die Rasenfläche hier auf B-Qualität haben, dann gucke ich, ist das B-Qualität. Wenn ich eine Ist-Bewertung mache, dann gehe ich also ohne Vorgaben in die Parksanlagen und Straßenbegleitgrün, was immer man messen will. Und schau mir einfach an, wie sieht es hier aus.
Wer macht das? Dann machst du das dann?
Oder? Nein, machen dann wieder Leute, die für mich arbeiten. Ich habe das in Anfangs auch mal selber gemacht, ja. Aber das übersteigt mittlerweile meine Kapazitäten. Ich habe ja auch noch einen anderen Job, wie ihr wisst. Ja. Und das wird dann geoutsourced. Stimmt. Und ich mache dann hier und da eine Dokumentation und Auswertung dafür. Ne? Und das wird dann vor Ort mit der App auch gemessen. Ne? Dann habe ich also nachher an der Karte mit Punkten, wo die Leute waren, und können dementsprechend dann auch dokumentieren, das ist gut oder das ist schlecht. Und da kommen manchmal erstaunliche Ergebnisse raus. Ne? Dass manche sagen, oh, bei uns ist das ein Problem. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt alles durchgeschaut, zum Beispiel Thema Hundekot. Weil alle Leute sich beschweren über Hundekot, aber sie haben physisch hier kaum bis gar kein Hundekot angetroffen. Ja? Also das ist die Realität. Und dass Leute anrufen, natürlich, wenn ich irgendwo reintrete, rufe ich an und bin gleich Wut in Brand. Das kommt beim Sachbearbeiter ganz anders an, als wenn jemand sagt, können Sie vielleicht mal da die Zäune streichen, die sehen nicht so gut aus. Also manchmal entstehen Bilder im Kopf bei auch den Leuten in der Kommune oder bei den Wohnungsbaugesellschaften, die entsprechen nicht unbedingt der Wahrheit. Und wir kommen meistens ohne Geschichte objektiv da rein, messen das und können auch objektiv als Externe sagen, das ist unser Urteil. Und das können wir auch belegen, weil wir letztendlich eine GIS-Karte mitführen, wo dann die Punkte, wann wir wo waren, mit einem Foto hinterlegt, zeigen, so sieht es da aus. Ja, das ist Fakt.
Gibt es für solche Sachen Förderung? Wird es gefördert?
Also, inwieweit das gefördert ist, weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Fördertopf-Fachmann, weil meistens geht davon aus, dass die Kommunen schon selber ihre Budgets dafür, wenn das möglich ist, in Anspruch nehmen. Was uns natürlich schon in die Karten spielt, ist, dass A, das Grün in der Stadt wichtig ist. Es gibt ja auch den Weißdruck vom Bauministerium, da war ich sogar mal eingeladen, in Berlin da mitzuarbeiten. Das war auch eine ganz interessante Sache. Nicht nur, dass man da mal Paternoster fahren kann, macht man auch nicht so oft. Aber da haben wir interessante Diskussionen dazu dem Thema gehabt. Und das ganze Thema Weißbuch oder die ganze Thematik Grün in der Stadt wird dann nochmal an die Hand gegeben, um auch die Kommunen zu motivieren. Und natürlich werden die Bürger mündiger. Die wollen nicht mehr diesen Standardrasen oder diese Standardanlagen. Die sind auch ein bisschen getrimmt auf, es muss auch bei uns schön sein, ne? Dieses Cocooning, was es schon seit Jahren gibt. Ne? Man ist zu Hause, auch gerade in der Corona-Zeit. Und da will man natürlich auch irgendwo als Mieter seinen Mietergarten oder sein Umfeld ein bisschen netter haben. Also dann merken wir auch vermehrt, dass die Ansprüche dort steigen. Und nicht zuletzt ist auch ein Thema, was in Holland berechnet wurde. Wenn ich eine gute Außenanlage habe, also von B nach ich sag mal von C nach B gehe, dann hat das einen sehr positiven Einfluss auf den Wert der Immobilie. Und das sind natürlich für Wohnungsbaugesellschaften sehr interessant, ne? Das ist ja, ne? Und ich sag mal, wenn ich was kaputt pflege, muss sanieren, können sie es nicht umlegen. Wenn sie es aber pflegen, können sie es auch wieder umlegen auf die Mietkosten. Ne? Also haben die auch einen Belang, dass sie nicht was kaputt pflegen, ne? Und dann wieder sanieren müssen. Dann ist es ja eine Investition, die sie selber tätigen. Dann. Also es gibt da viele verschiedene Faktoren, die man da beachten muss. Und wir gucken uns das immer dann an, wie es da aussieht und welche Fragen oder welche Anliegen dann die Kunden haben. Ne? Und meistens fängt es an mit einem Online-Workshop. Ja, die Leute erstmal in die Thematik ranzuführen. Also das, was ich jetzt gerade so in Kürze dargelegt habe, da gibt es halt noch die anderen beiden Säulen, Vertragskontrolle und Monitoring. Mhm. Monitoring sage ich immer Nachkalkulation. Ich gucke, meine Pflegeziele hatte ich da eingesteckt, jetzt habe ich da rausbekommen, müssen wir gegensteuern, beisteuern, das heißt mehr Ressourcen, mehr Geld rein oder andere Arbeiten, vielleicht eine andere Maschine dafür anschaffen. Also da gibt es auch ein paar Praxisbeispiele, die ich dann in so einem Workshop mal durchdiskutiere mit den Leuten, die ich jetzt erarbeitet habe. Ne? Genau.
Um so ein bisschen noch mehr in die Zukunft zu blicken, wo geht das ganze Thema hin? Oder was ist dein Ziel auch damit, was du damit verfolgst?
Also ein Ziel, was wir, es ist immer schön, ich kann ja hier ein bisschen jetzt sozusagen, in Holland sagt man, in Land der Blinden ist eh noch Koning. Also im Land der Blinden ist der Einäugige der König. Und ich bin halt im Augenblick sehr gut aufgestellt, was mein Know-how angeht und meine Connections nach Holland. Dort wird zum Beispiel jetzt daran gearbeitet, dass die größeren Kommunen, also die großen vier Gemeinden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnheim auch noch zu nennen, ganz wichtiger Know-how-Träger, die vergleichen sich untereinander. Das heißt, die gucken, was für Pflegekosten haben wir, in welchem Niveau. Und das kann manchmal ziemlich auseinanderlaufen. Und dann ist die Frage, liegt das jetzt nur an der Bodenart, weil wir jetzt hier Feenboden oder Lehmboden haben, oder sind es andere Aspekte? Und das ist auch etwas, was ich mir wünsche, dass man die Pflegekosten etwas besser miteinander vergleichen kann. Ja, und wenn wir hier dann mal so weit sind, dass wirklich auch die Kosten und die Budgets an diesen Qualitätssachen dranhängen. Ja, da bin ich gerade auch dabei, zum Beispiel mit der Stadt Düsseldorf auch dann zu gucken, wie passt das zusammen mit unseren Service-Leveln, die dann im OKA-freien Objektkatalog, es gibt ja Service-Level 1, 2 und 3. Ja, und das hat sich gezeigt, dass mit dem A, B und C relativ gut übereinkommt. Ja, und das hilft auch bei der Kalkulation und bei der Sache. Nicht überall, aber in vielen Teilen kann man das schon gut miteinander kombinieren. Und das wünsche ich mir natürlich, dass wir da eine breitere Öffentlichkeit mit so einem Thema erreichen und die Kommunikation allgemein übers Grün angehoben wird, ne? Dass wir da ja besser aufgestellt sind. Und auch die Budgets, dass die Leute, die es wirklich machen, ja, die Leute im Gartenamt, die wollen ja, und die werden dann ab und zu gedeckelt, weil es kein Geld gibt oder so, dass sie dann auch wirklich sagen können, das sind unsere Zahlen, das sind unsere Leistungen. Und hier, Chef, wenn wir das und das auf A wollen, dann müssen wir das und das dazulegen. Und dann brauchen wir also entweder einen neuen mehr oder wir brauchen ein neues Gerät für das oder das. Das kann man dann ein bisschen besser kommunizieren.
Also macht es transparenter komplett,
oder? Macht es für alle transparenter. Mhm. Also auch da ist das Thema, wie gesagt, Kommunikation ganz wichtig.
Ich finde es spannend, weil es gibt ja zum Beispiel auch die Bewertungsmethode nach Koch, wenn es um die Bäume geht.
Ja, genau.
Ja. Spielt ja auch so damit rein, oder?
Das ist schon ein ganz anderes Fachgebiet. Ich habe damals die Vorlesung auch gemacht in Osnabrück, wie man Baumwertermittlung macht.
Ja.
Und das ist schon so ein Thema. Ich merke öfters, dass Leute einen Baum kaputt gefahren bekommen und dann kriegen sie von der Versicherung ein bisschen Geld. Und dann sage ich, Leute, da könnt ihr viel mehr rausholen,
ja. Wenn
ihr guckt, wie alt der Baum ist, was der für eine Pflege hatte und so weiter. Aber das ist natürlich ein Formular, da gebe ich meine Werte ein, dann kommt ein bisschen Geld raus. Und das muss ich als Gutachter gerichtsfest darlegen können und auch gut verkaufen können als Gutachter. Und da gibt es Leute, die können das gut und hat jetzt mit der Bildqualitätssache erstmal nicht viel zu tun.
Aber um Wertschätzung auch.
Ja, Wertschätzung sicherlich. Also da ist zum Beispiel auch das Thema iTree in Holland, gab es auch hier mal. Eine Zeit lang propagiert worden, ist dann ein bisschen eingeschlafen.
Was ist iTree?
iTree ist den Wert des Baumes. Ja, ein Baum oder Grün wird ja bei den meisten Kommunen nur als Kostenpunkt gesehen. Ne? Grün kostet Geld. Aber was liefert mir jetzt hier der Baum? Ne? Also da steht ja so ein schöner Ahorn, der steht da jetzt 20 Jahre. Den habe ich ab und zu gewässert, den habe ich mal gedüngt und hier und da mal ein bisschen aufgeastet, aber sonst steht er da. So, der liefert mir jetzt hier Feinstoffbindung, CO2-Bindung, Sauerstoff und so weiter. Das Ganze kann man über Formeln in monetären Wert ausrechnen. Mhm. Und das machen die in Holland und tackern an diesem Baum ein Schild und sagt, dieser Baum spart 3.600 Euro für dich ein oder für die Kommune ein, weil er das und das und das an Nutzen bringt. Und dafür wurden halt Formeln entwickelt, irgendwann mal in den USA und dann war das halt zu amerikanisch. Mittlerweile gibt es die aber auch mit Werten, die hier auch durchaus greifbar sind. Vielleicht greift einer die Initiative mal wieder in Deutschland auf, um das Ganze zu propagieren, weil ich denke, auch da, das ist gerade so die Zeit jetzt, Klima und Grün in der Stadt, dass man den Wert der Bäume wieder besser auch ausdrückt. Ne?
Ein Automobilhersteller muss ja CO2-Zertifikate kaufen, um was auszugleichen. Meinst du, das wird auch in den Grünanlagen irgendwann soweit kommen?
Ja, dann wären wir ja eigentlich die es verkaufen. Wir machen ja die CO2-Bindung. Also, ich weiß nicht, wie weit jetzt eine Stadt seinen Park versilbern kann. Ich glaube eher, dass der Freizeitwert und auch bei Wohnanlagen das Wohnumfeld für die Leute besser ist. Dann habe ich als Wohnungsbaugesellschaft weniger Fluktuation. Wer will denn schon ständig neue Mieter? Das möchte ich nicht als Nachbar, dass ich ständig neue Nachbarn habe. Man hat ja auch irgendwo so ein Miteinander. Und diese ganze Administration, am liebsten will auch jede Wohnungsbaugesellschaft, dass ihre Leute in Ruhe und zufrieden da in ihrer Wohnung wohnen und ihre Miete zahlen. Das ist ja das Verdienmodell bei denen. Und als Eigentümer meines Hauses möchte ich mein Haus aufwerten, indem ich diese Parkanlage hier erschaffe. Ja? Und das sind ja Sachen, wo ich denke, also das zahlt sich für jeden aus. Ne? Und so ein System kann das ein bisschen dann ins rechte Licht rücken, sagen wir mal so. Ne?
Wie kann ich jetzt als Kommune, wenn ich das jetzt höre, oder als Wohnungsbaugesellschaft ja, mit dir in Kontakt kommen?
Ja, ich mache tatsächlich eigentlich keine Werbung. Das ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auf www.gagler.de kann man sich Beispiele anschauen, da hat man auch ein paar Bilder dazu, nicht zuletzt auch von meiner Wenigkeit und meine Vita und kann sich ein bisschen da informieren. Da ist auch ein Link drauf, um den Katalog zu bestellen, den gibt es als PDF und als Buch. Den kann man auch direkt über den FLL-Shop kann man den erwerben. Und wenn jemand die Bilder, ich habe also selber die Bildrechte, wenn jemand nur die Bilder haben möchte, weil er zum Beispiel ein eigenes Pflegehandbuch oder Pflege-LV machen will, also losgelöst, nicht aus dem Buch, darf man natürlich nicht rauskopieren, das ist Copyright und auch aus der PDF bitte ich darum, das nicht zu tun, weil das auch ein Copyright ist. Das ist auch personalisiert, die PDF von der FLL. Aber wenn jemand trotzdem sagt, ich möchte gerne die Bilder haben für ein eigenes Qualitätssystem, da haben wir jetzt auch einige Anfragen, die können das dann natürlich auch dafür dann nutzen.
Okay.
Ja, und das können sich gerne an mich wenden.
Ja, vielen Dank, Hans.
Tolles
Interview.
Klasse. Ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und ja, bin gespannt, wo das Ganze sich noch hinentwickelt.
Ja, wie gesagt, also ich träume auch von einem Muster-LV im Dataflow Business.
Da sitzt du ja an der Quelle.
Ja, dicht bei Feuer, wie die Holländer sagen.
Genau.
Also, nah am Feuer.
Alles klar. Danke dir, Hans.
Ja, bis bitte. Bald.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflow.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.